England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Heute ein Britpod-Spezial anlässlich der Erkrankung König Charles III. Und wen fragen wir natürlich wie immer? Unseren Königshausexperten Andy Englert. Freue mich, dass du dabei bist und bis gleich.
Ich freue mich auch.
Gestern auf allen Fernseh- und Radiokanälen dieser Welt die Nachricht, König Charles III. Ist mit seinen 75 Jahren nicht nur erfolgreich einer OP unterzogen worden, nein, man hat nebenbei leider auch eine Krebserkrankung gefunden. Und alles dazu möchte ich jetzt von unserem Königshausexperten Andy Englert erfahren. Mein lieber Andy, du bist natürlich immer an der Quelle und gleich informiert, hast heute wahrscheinlich schon viele Interviews geben müssen. Was weiß man denn wirklich über den Zustand von König Charles III.?
Hallo, lieber Alexander, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Was weiß man? Die Fakten sind, es ist gestern ein medizinisches Bulletin herausgegeben worden, in dem Folgendes drin stand. Erstens, Charles leidet an einer Krebserkrankung, die festgestellt worden ist im Rahmen des Routineeingriffs bei der gutartig vergrößerten Prostata, die vor etwa 2 Wochen stattgefunden hat. Da hat auch Charles ganz, wie gedacht, nach 3 Tagen die Klinik verlassen. Wir sahen ihn am Sonntag noch beim Kirchgang mit Camilla in Sandringham, dem Landsitz in Norfolk, wo Charles vielleicht etwas geschwächt wirkte, aber durchaus im guten Zustand. Es wurde mitgeteilt, es liege eine Krebserkrankung vor, die nicht Prostatakrebs sei. Weiter wurde das nicht ausgeführt. Es wurde dann noch nachgeschossen, man werde sofort also mit einer Behandlung beginnen. Die Ärzte seien sehr, sehr positiv und Charles selber auch. Nun bin ich kein Mediziner. Es klingt jetzt nicht, dass man eine Notoperation durchführt. Es klingt für mich eher nach einer Bestrahlung oder einer Chemotherapie. Man hat offensichtlich, das wurde mittlerweile so ein bisschen durchgesteckt, das in einem sehr, sehr frühen Stadium festgestellt. Mehr kann man im Prinzip seriös dazu nicht sagen.
Ich habe mal ein bisschen englisches Fernsehen, BBC, geguckt. Da sind das ja immer noch teilweise die Aufmacher-Meldungen. Und die Zeitungen sind natürlich jetzt voll von diesem Fall. Das Tragische, ich meine, dieser Mann ist ja gerade erst vor kurzem König geworden, in Alter, wo andere normal in Pension sind. Und jetzt muss sich möglicherweise seine Nachkommenschaft, sprich Prinz William, schon parat halten, um eventuell in die Bresche zu springen, wenn da irgendwie mehr wäre, als man glaubt oder hofft. Also man hofft ja, dass es gut geht und dass er das alles gut übersteht. Aber weiß man denn, was jetzt hinter den Kulissen eigentlich passiert, wenn auch der König aktuell Bestrahlung und so weiter machen muss und seinem Staatsgeschäft nicht so nachgehen kann?
Nun gut, es geht seit gestern Abend der Begriff Operation Menai Bridge durch die Medien. Was ist das? Manche werden sich noch erinnern an Operation London Bridge. Das war ein Jahrzehnte bestehender, pausenlos neu aktualisierter Plan für den Fall des Todes der Queen. Der wurde aber auch schon eingerichtet in dem Alter, wo die Queen noch irgendwo um die 30 war. Menai Bridge, das ist die erste eiserne Hängebrücke der Welt, die führt auf die Insel Anglesey in Wales. Da steht im Prinzip genau so etwas drinnen, wer ist wann zu informieren, sollte der König sterben. Da sind dann persönliche Wünsche wie eine Trauerfeier, mögliche Gästelisten, eine Reihenfolge, wer in welcher Weise einberufen wird, beteiligt wird und dergleichen mehr. Da brauchen wir uns nichts denken. Diesen Plan hat es schon gegeben, da war Charles noch gar nicht gekrönt. Das verlangt einfach die britische Geschichte und der Pragmatismus, der natürlich dem Königshaus innewohnt, auch. Das ist jetzt mal ein solcher Plan, bitte die Existenz dieses Plans, ich habe heute schon sehr viele Fragen dazu gelesen und gehört, hat nun überhaupt nichts damit zu tun, dass man daraus ableiten könne, es ginge Charles schlechter, als kommuniziert wurde. Andererseits ist es so, dass natürlich Prinz William im Moment wirklich gebeutelt ist. Vor 3 Wochen musste seine Frau Kate in die Klinik, da hat man auch mitgeteilt, dass eine Operation anstünde, ein Angriff im Unterleib. Mehr hat man dazu nicht gesagt, da hieß es wiederum, es sei kein Krebs. Sie ist nach 14 Tagen, das ist natürlich auch eine lange Zeit für einen Klinikaufenthalt, für eine schlanke, relativ junge und fitte Frau. Sie ist jetzt nach Hause gekommen, macht keine Termine bis Ostern. Das ist jetzt auch eine Frage, wie viel will man riskieren? Soll sie sich auskurieren, was auch sinnvoll ist? Es ist bis heute nicht genau bekannt, was da wirklich der Grund für diesen Eingriff war und wie die Diagnose vor der Operation war und wie sie jetzt ist. Und jetzt kommt das auch noch mit Charles. Ich denke aber mal, dass sich wahrscheinlich William vermutlich mehr Gedanken macht um Kate. Das heißt jetzt nicht, dass er herzlos ist gegenüber seinem Vater, sondern wie alle wissen, auch aus nicht königlichen Kreisen, es können heute, gerade wenn Menschen im gewissen Alter von Krebs befallen sind, gut behandelt werden, medizinisch perfekt betreut, dass die teilweise noch lange Zeit auch relativ gut leben können oder sogar ganz genesen. Bei Kate ist für mich die Lage immer noch etwas unklarer. Das wird aber im Moment so in den Weltnachrichten überdeckt durch diese Krebsnachricht von Charles. William wird so eine Art, ich sag mal, Prinzregent jetzt werden für die einfacheren Dinge. Die roten Mappen der Regierung, die wir aus den James-Bond-Filmen kennen, die wird, und das wurde auch kommuniziert, auch Charles weiterhin bekommen.
Es ist was ja ein gutes Zeichen ist, dass er weiter schreiben kann und jetzt nicht liegen muss oder sonst was hat, möglicherweise Bestrahlung oder dergleichen. Wären die eigentlich verpflichtet, vom Königshaus her den Journalisten so quasi die Wahrheit zu sagen, oder darf da hinterm Berg gehalten werden, um die Bevölkerung und auch die Leute rundherum nicht zu beunruhigen? Wie kennt man das von den bisherigen Kommunikationen?
Es ist auch, ich sag mal, in Königshaus kritischen Medien in den letzten Wochen eigentlich gelobt worden, dass eine ganz neue Transparenz auch im Königshaus, zum Beispiel auch beim Umgang mit solchen Erkrankungen. Man darf ja nicht vergessen, auch wenn sie nicht mehr in der ersten Linie steht, es wurde ja auch zum Beispiel der Hautkrebs von Fergie, der Ex-Frau von Prinz Andrew, erst letzte Woche festgestellt und kommuniziert. Das ist natürlich auch der Zeit geschuldet. Charles ist ein Mensch, der sehr politisch denkt, der auch die Medienlandschaft kapiert. Und die beste Nachricht ist natürlich aus den Augen des Königshauses eine Nachricht, die jeder weiß und die jeder kennt. Man darf nicht vergessen, überall auf der Welt haben heute Menschen Fotohandys die Möglichkeit, Tonaufnahmen zu machen, heimlich oder auch wie immer, irgendwelche Drohnen fliegen zu lassen und dergleichen mehr. Wenn das Königshaus mitteilt, Charles hat Krebs und wird jetzt behandelt, dann ist auch irgendwo der Druck aus dem Kessel. Und da muss man jetzt, und das tut auch Charles, auch wenn viele Leute daran nicht denken im Moment, sehr politisch denken. Man darf nicht vergessen, Großbritannien ist ein Hauptunterstützer der Ukraine. Großbritannien fliegt im Moment Kampfeinsätze im Jemen. Das ist natürlich ein Land, das, auch wenn das Charles persönlich nicht betrifft, in der Welt durchaus Gegner und Feinde hat. Und wenn das Königshaus jetzt irgendwo rumeiert und mit Ausreden arbeitet, mit Lügen arbeitet, irgendwelche Menschen im Internet haben in Sekunden irgendwie das für sich genutzt und machen dann da Stimmung und schaffen Verunsicherung und dergleichen mehr. Und das hat Charles sehr genau kapiert. Das hätte es zu Zeiten der Queen vermutlich in dieser Schnelligkeit, so etwas mitzuteilen, auch in dieser Deutlichkeit, nicht gegeben. Und ich denke auch, dass die Mehrzahl der Leute, auch wenn wir es alle gerne wüssten, klar, damit schon zufrieden ist, dass man ihnen sagt, was hier für eine Erkrankung vorliegt. Das hat man auch bei Kate akzeptiert, dass es eine Operation gibt und 2 Wochen Klinik danach. Aber es ist natürlich schon so, die ganze Gerüchteküche oder auch die Möglichkeit, sich mit Indiskretionen viel Geld zu verdienen, indem man irgendwo dann die Nachricht verkauft, Charles sei in einer geschlossenen Krebsstation einpassiert und der Öffentlichkeit wird vorgespiegelt, ich sag's mal blöde, er sitzt zu Hause und liest Bücher. Diese ganzen Sachen hat er sehr genau kapiert. Und man darf nicht vergessen, als zum Beispiel sein Großvater George VI. Gestorben ist, das war 1952, da hat viele Menschen, obwohl man wusste, dass er sehr krank war, dass er Blut gespuckt hatte, dass er in ganz schlechtem Zustand war, das völlig überrascht. Ich gehe nicht davon aus, dass wir bei Charles mit so einer Nachricht zu rechnen haben in absehbarer Zeit.
Wobei die Transparenz ja dann auch ihre Grenzen hat, wenn es endlich darum ginge, zu beantworten, was hat zum Beispiel jetzt der König wirklich für einen Krebs oder was hat jetzt auch Kate für eine Krankheit? Also das ist dann doch noch so eine Art Privacy, die aber doch zu Spekulationen führt, wie gut, wie schlecht wird das ausgehen, ne?
Ich bin ja mehr für Königshäuser zuständig und weniger für Medizin. Aber es ist natürlich so, wir wissen, Sowas wird heute in Stufen von 1 bis 5 eingeordnet. Dann gibt es natürlich auch ständige histologische Untersuchungen, dann gibt es Blutuntersuchungen und alle möglichen anderen Dinge, wo man auch, ich sag einmal, eines schon beherrscht, man akzeptiert auch die Deutungshoheit der Ärzte. Man geht jetzt nicht hin und schießt etwas raus und sagt, der hat genau das und das und dann geht's wieder los, dass man sagt, ja, aber was bedeutet das und dieses und jenes? Für mich sieht das so aus, als hat man bei Charles Routineeingriff vor 2-3 Wochen irgendwelche zusätzlichen Untersuchungen getätigt und festgestellt, ich sag mal, dass in irgendeiner Weise, in welcher Größe, in welcher Intensität ein Krebsbefall existiert. Mhm. Nun scheint es so zu sein, dass er Charles persönlich nicht bisher beeinträchtigt hat. Ich vermute, dass er hat auch gar nichts davon gemerkt. Man hat das erst jetzt festgestellt.
Wobei ich finde, er ist dünner im Gesicht geworden. Also ich war ein bisschen erschrocken, als ich gesehen habe, wie er aus der Klinik entlassen wurde. Er hat sich dann auch mehrfach an seinem Auto, das da vorgefahren kam, wie aufgestützt. Also er hat die Klinke gesucht, was ein normaler König ja nicht macht, dass er selber irgendwie da rangeht. Das sind ja ganz viele dieselben Bilder gewesen, die da gestern durch die Fernsehsender gegeistert sind, wo man schon dachte, Mensch, der ist ganz schön geschwächt und womöglich hat man da irgendwas übersehen bei früheren Routineuntersuchungen. Ne? Wollen wir es mal nicht hoffen, dass das zu schlecht ausgeht. Trotzdem, weil du gesagt hast, die Offenheit und so weiter, sein Sohn William muss vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Was wir aber auch erfahren haben durch den Buckingham Palace, dass Charles III. Seine beiden Söhne informiert hätte, persönlich sogar per Telefon. Selbst das kam ja im Bulletin des Buckingham Palaces raus. Das hätte man ja auch nicht sagen müssen. Ne?
Nein, aber es ist auch klar, er hat auch seine drei Geschwister selbst in persönlichen Telefonaten informiert. Man legt schon auch Wert darauf zu sagen, ja, es gibt den Inner Circle der Familie, der sich auch um die Krone kümmert, aber man lässt die anderen jetzt auch nicht, weil man enttäuscht war, Stichwort Andrew, Stichwort Harry, außen vor. Und man will auch jetzt nicht unbedingt den Eindruck vermitteln, die müssen es dann auch aus der Presse erfahren. Mhm. Das ist schon alles auch sehr gezielt kommuniziert, das ist ganz klar. Und man darf auch nicht vergessen, Charles ist, auch wenn man ihn erlebt, ein durchaus sensibler Mensch und der auch schon Umgangsformen und Empathie besitzt. Also das ist auch nicht so diese alte Generation der Royals, die irgendwie mit sowas nicht umgehen konnten oder der Meinung waren, ja, 1740 hat man das auch irgendwie den Herold verkünden lassen. Wenn ich jetzt mal das Bild überziehe, dann muss das heute auch so sein.
Er ist ja der bestausgebildete König, den es eigentlich überhaupt gegeben hat, der sich am längsten vorbereiten konnte. Und du hast gerade seinen Sohn Harry erwähnt. Der soll ja jetzt auf dem Wege von USA zum Vater sein. Aus Sorge hoffentlich, wie die meisten annehmen, um seinen Papa oder auch um möglicherweise wieder ein bisschen mehr Frieden zu bringen oder auf sich aufmerksam zu machen. Was glaubst du?
Mein letzter Stand ist, ich habe vor einer Stunde hier Fotos gesehen, die aufgenommen worden sind in Los Angeles in so einem VIP-Bereich des Flughafens. Da hat man aber nur gesehen, dass ein dunkler SUV da vorgefahren ist. In dem soll Harry drin sitzen. Ich weiß es nicht. Die Fotos haben es nicht erkennen lassen. Es ist nirgendwo widersprochen worden, dass sich Harry auf den Weg macht von Los Angeles nach London. So, das kann jetzt Folgendes bedeuten. Er macht sich Sorge um seinen Vater, das will ich ihm überhaupt nicht absprechen. Zweitens, es ist auch die Möglichkeit, vielleicht diese angespannte Situation doch ein erheblich zu bereinigen, wenn er dorthin fährt. Man darf aber auch eines nicht vergessen. Sitzt Harry jetzt in Los Angeles, wo wir wissen, er hat nicht unbedingt übervolle Terminpläne mit großem Engagement für die Allgemeinheit und steckt dann irgendwo auf Social Media eine Genesungsbotschaft rein, die dann zwischen der des Unterhausabgeordneten von Bram Brokshire steht und des Außenministers von Usbekistan, dann ist Harry in seinem angeknacksten Image in Großbritannien vollkommen erledigt. Und schon vor 3 Wochen, als es hieß, Charles hat diese Routine-OP, Kate muss auch ins Krankenhaus, ging es schon los, warum kann der nicht mal sich in Bewegung setzen und da ans Krankenbett eilen, vor allem des Vaters auch, da verstehe ich es noch irgendwo, wenn der sagt, mein Gott, ich habe einen 3-Tages-Routine-Eingriff wie hunderttausende Männer, da müssen wir jetzt nicht so ein Theater machen, aber jetzt ist diese Krebsdiagnose raus und wenn Harry da nicht reagiert, und zwar reagieren heißt für mich persönlich dahinreisen, dann muss man sagen, dann braucht es sich wahrscheinlich bei der Mehrzahl der Briten überhaupt nicht mehr blicken lassen, weil das würde dann heißen, es ist so entzweit, da funktioniert nichts mehr.
Wobei ja auch noch die Frage entsteht, wie wäre ein Zusammentreffen mit seinem Bruder William jetzt wieder? Da heißt ja, das Handtuch oder das Tischtuch ist endgültig zerrissen. Also werden die beiden wohl tunlichst gucken, sich aus dem Weg zu gehen oder am Krankenbett des Vaters gleich wohl zu versöhnen?
Wir haben das ja, da war ja auch schon ganz schön Druck auf den Kessel, auch gesehen bei der Trauerfeier von Prinz Philipp. Das sind Royals und das hat auch Harry, von William brauchen wir gar nicht reden, schon irgendwo auch in der DNA und der Erziehung. Das würde sich vielleicht mancher Trash-Filmregisseur wünschen, dass sich die da erstmal an die Gurgel gehen, wenn sie sich wiedersehen oder irgendwie beschimpfen oder sowas, idealerweise noch vor Kameras. So dämlich sind die nicht. Und das ist auch eine Geschichte, ich glaube schon, dass die Söhne auch akzeptieren, William sowieso und Harry auch, jetzt steht mal der Vater im Mittelpunkt. Und es scheint auch so, dass Harry auch eines kapiert hat, denn er macht sich allein auf den Weg nach London. Es hieß auch sehr schnell, Harry fliegt nach London, Meghan und die Kinder bleiben zu Hause.
Wenn das heißt, er will nicht anecken, ja?
Naja, ich sag mal so, man muss es auch mal respektieren, dass jetzt Charles die Hauptperson ist, um die sich die Menschen Sorgen machen. Das heißt jetzt nicht, wer hat hier die größeren Schlagzeilen und die größeren Artikel in den Tabloids oder die größeren Berichte im Fernsehen. Nur, Meghan ist nur unbeliebter in Großbritannien. Und wenn jetzt die Menschen das Gefühl hätten, die wollen eigentlich gar nicht zu Charles, um ihm beizustehen, sondern die wollen hier ihre triumphale Rückkehr in Großbritannien inszenieren und stellen sich alle 5 Minuten irgendwo eine halbe Stunde für den Fotografen und die Kameras, dann ist das natürlich eine Aktion, die vermutlich gewaltig nach hinten losgeht. Mhm. Eins ist mal klar, was Harry und sein Vater ausgemacht haben, ob der Vater vielleicht gesagt hat, du musst mich nicht besuchen kommen oder sowas. Das ist eine Geschichte, die ist privat. Und ich glaube vielleicht, dass es gar nicht auch bei der letzten Operation, ich glaube nicht, dass das bei Harry und Charles zu einer zusätzlichen Verstimmung geführt hat, dass bei diesem 3-tägigen Klinikaufenthalt Harry nicht sofort eingeflogen ist. Mhm. Da, glaube ich, haben die schon eine kommunikative Basis gehabt, wo man sowas auch besprechen kann. Kenne ich auch Väter, die nicht royal sind, die genauso reagieren würden. Nur es geht jetzt hier auch um die Geste an der Öffentlichkeit. Das ist nicht, dass Charles sagt, ach ja, Routineeingriff, in 3 Tagen bin ich wieder da. Ja. Sondern man sagt, ja, die Chancen sind gut, wir beginnen sofort mit der Therapie. Aber alles andere lassen wir im Moment noch offen.
Ich bin heute mal so ein bisschen die wichtigsten Medien durchgegangen online, wie man über diese Erkrankung von Charles III., dem englischen König, berichtet. Natürlich mit viel, viel Mitgefühl, mit viel Mitleid. Gibt aber auch Stimmen, die sagen, guckt mal an, mit 75 so kurz auf dem Thron, ziemlich krank möglicherweise, sollte er nicht die Möglichkeit jetzt dazu nutzen, um schon mal drüber nachzudenken, frühzeitig an William abzugeben, was eigentlich normal nicht vorgesehen ist, aber er ist ja immer für Überraschungen gut. Könnte das eine Tendenz werden, dass die Leute sagen, hey, der Arme, also jetzt lass den doch in Ruhe mal gesunden und lass noch mal lieber seinen Sohn ran?
Charles hat genau das, was die Queen auch hat. Diese Verbindung zu der Geschichte des Landes und zu der Geschichte der Monarchie. Ein englischer König oder eine englische Königin stirbt aus dem Amt. Punkt. Außer er wird, wie wir das in früheren Zeiten hatten, von irgendwelchen unfreundlichen Familienmitgliedern geköpft und entmachen oder sonst irgendwas.
Na gut, in Dänemark, denke an Margarete, die hat völlig abgedankt. Ne?
Richtig.
Aber das hat ja die Queen immer eine Fahrradmonarchie genannt. Das ist nicht so ernst zu nehmen dann wie die englische, oder wie?
Ich glaube, die Queen meinte vor allem die Niederländer, wo man das ja schon seit mehreren Generationen macht. In Dänemark war Margrethe auch die Erste, die es getan hat. Aber Margrethe hat das recht spontan getan. Mhm. Und ich sage mal so, wenn Charles heute sagt, ich verzichte jetzt auf den Thron, dann deutet das erstens mal auf eine verheerende Diagnose hin. Das ist eigentlich schon, ich sage mal, dann rotes Licht, wo man sagt, dann ist so. Es verbietet, und wir haben das ja in Dänemark gesehen, da ist auch nie vorher eine Königin oder ein König zurückgetreten. Schlussendlich, wenn es nicht mehr geht, kann und wird wahrscheinlich Charles, das ist, würde ich jetzt mal vermuten, sagen, ja, ich verzichte jetzt auf den Thron. Das wird er aber dann ad hoc tun und nicht mit 3 Jahren Ansage. Charles hat ja auch den Druck schon gespürt, als er 2005 Camilla geheiratet hat. Da haben ja ganz viele gesagt, ja, er soll die heiraten, aber dann soll er den Thronverzicht unterschreiben. Und William soll das gleich übernehmen. Wir müssen auch sagen, William war damals ein Student vom Alter her. Wäre jetzt irgendetwas gewesen und die Queen wäre nicht 96 geworden, dann wäre auf einmal ein 23-Jähriger dagestanden als König mit einem Vater, der qualifiziert gewesen wäre noch und nöcher und auch vielleicht willens gewesen wäre, der aber gesagt hat, ich habe jetzt mal verzichtet, ich kann nicht anders, jetzt muss der das machen. Was Charles ad hoc entscheidet, das ist eine Geschichte. Aber wenn der jetzt sagt, ja, ich bin jetzt 75, also mit 80 gehe ich, das sind dann auch wieder so Sachen, man weiß nicht, was in dieser Zeit passiert. Und Charles hat das immer clever verstanden, zu sagen, ich lasse mir die Option offen. Wenn es nicht mehr anders geht, dann geht's nicht mehr.
Abschließend, Andi, lass uns mal kurz über die Rolle der Medien sprechen, denn wir machen ja heute hier einen Sonderpodcast, weil es im britischen Fernsehen und dann weltweit in die Medien ging, dass König Charles III. Krebs haben soll. Sowas hat man sich ja vorher nicht vorgestellt, dass da so ausführlich berichtet wird wie im Moment. Und man hat ja die BBC schon mal ein bisschen verurteilt, als zum Tode der Queen zum Beispiel das Programm unterbrochen wurde und ganztägige Sendungen nur zur Queen gemacht wurden oder zur Beerdigung von ihrem Mann, dem Duke of Edinburgh. Und jetzt habe ich mal gelesen, da soll es also 120.000 Menschen geben, die sagen, die BBC darf doch gar nicht solche Sachen dauernd berichten, das ist unwürdig und das ist privat. Wie siehst du sowas?
Charles ist das Oberhaupt von Großbritannien und Nordirland. Dass er politisch sich raushält, das ist eine Sache. Dass er nicht unbedingt jetzt die Macht hat, Steuern zu erhöhen, zu senken oder Kriege anzufangen, das weiß jeder. Jetzt darf man auch nicht vergessen, Großbritannien ist auch ein Land mit fast 60 Millionen Einwohnern. Und es gibt da auch, ich sage jetzt mal, Wutbürger jeglicher politischer Couleur. Wir wissen immer, es gibt Menschen, die prinzipiell gegen das Königshaus sind, völlig egal, wer das ist, ob das die Queen war, ob das Charles ist, ob das mal William sein wird. Wenn du irgendwelche Umfragen wo startest, dann wirst du immer welche finden, die sagen, was weiß ich, wir wollen einen eigenen Pornokanal bei der BBC oder irgendwas in dieser Art. Ich würde das auch jetzt nicht so übermäßig ernst nehmen. Das ist immer verlockend. Das Bulletin haben alle. Und ob du jetzt in Neuseeland sitzt, in Österreich oder hier in München, wir wissen alle das Gleiche. Das weiß die BBC, das weiß die Daily Mail, das wissen, weiß die Times, das wissen alle. Weil das hat Charles kommuniziert. Und jetzt tun wir das, was die seriösen britischen Medien auch tun. Wir interpretieren die Situation. Wir interpretieren die Medienpolitik des Palastes. Wir interpretieren, wie sich die Familie verhält. Das können wir auch teilweise beobachten. Man muss auch immer sehen, das ist eine andere Geschichte, als wenn, ich sag's mal so, ein italienischer oder ein deutscher Präsident stirbt. Und bei der Queen war das einfach so, dass es eine Jahrhundertfrau war, eine Frau der Geschichte einfach aufgrund ihres enormen Alters, das sie erreicht hat, in ihrer enormen Regierungszeit. Und da würde ich jetzt ehrlich gesagt denen raten, ja mein Gott, es gibt ja nicht nur ein BBC. In Großbritannien gibt es unzählige Kanäle. Da musst du halt umschalten, wenn ihr die Queen nicht sehen wollt. Also das sind für mich dann so Dinge, wo ich immer sage, es gibt Menschen, die ihre eigene Bedeutungslosigkeit dann dadurch gerne versuchen aufzuwerten, indem sie irgendwelche Beiträge publizieren, was heute im Internet schnell und gratis geht, wo ich sage, ja gut, also wozu braucht's die?
Auf jeden Fall wünschen wir König Charles III. Von ganzem Herzen, ich denke, da bist du mit im Boot und im Lied, das Allerbeste und dass er schnell wieder genesen sein kann und seine Amtsgeschäfte aufnehmen kann, weil er ja doch ein mittlerweile sehr beliebter König geworden ist und du wirst uns hoffentlich weiter auf dem Laufenden halten. Vielen herzlichen Dank, Andi Englert, unser Königshausexperte hier.
Ich danke dir, Alexander. Ich stimme zu, ja. Ich drücke Charles und auch Kate und auch Fergie die Daumen für eine Genesung. Es gibt eine Menge Daumen, die man im Moment drücken muss für die britischen Royals. Und es war mir wie immer ein Vergnügen für dich und für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Danke, das war unser Sonderbritpod mit Andi Englert von Frau im Spiegel Royal. Und nächsten Sonntag, wie gesagt, unser erster Britpod-Crime hier bei England at its best, der große Britpod.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its best, der große Britpod.